Technologieoffenheit, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Bestimmte politische Parteien versuchen, nicht über Themen zu reden, weil sie wissen, dass sie inhaltlich nicht bestehen können. Wir lassen uns gerade von einer rechtsextremen Partei so vereinnahmen und so anheizen, dass wir selber als Demokratinnen und Demokraten es nicht mehr schaffen, miteinander sachlich und ja, respektvoll miteinander umzugehen.
Die Bundestagswahl rückt näher und über ein Thema wird im Wahlkampf relativ wenig gesprochen, über Klimaschutz. Wir schauen uns heute an, warum das so ist und vor allem, was die Parteien in Sachen Klimaschutz vorhaben, obwohl sie wenig darüber sprechen.
Der Utopia-Podcast.
Willkommen im Utopia-Podcast. Mein Name ist Martin Tillich und ich bin Chefredakteur von Utopia. Ich gestalte diese Folge natürlich nicht alleine, sondern habe einen großartigen Gast, nämlich Peter Jelinek. Hi Peter, schön, dass du da bist.
Hi Martin, danke, dass ich hier sein darf.
Peter, du bist Mitbegründer und Geschäftsführer von The Good Forces, einer Beratungsagentur, die NGOs und politische Akteure dabei unterstützt, Strategien für Klimaschutz und Demokratie zu entwickeln. Und wer sich wie ich viel mit der aktuellen Klimaschutzdebatte auseinandersetzt, kennt deine, ja, ich sag pointierten und fundierten Beiträge in unterschiedlichen sozialen Medien, mit denen du richtig viele Leute erreichst. Das ist auch der Grund, warum ich dich gefragt habe, ob du nicht mit mir über die Parteien und ihre Klimaschutzprogramme sprechen möchtest. Magst du noch ein paar Worte zu dir und deiner Expertise sagen? Wie würdest du deine Expertise selbst beschreiben und wie hast du dir die angeeignet?
Ja, nochmal danke, dass ich hier sein darf. Und ich glaube, man kann immer sagen, es gibt so viele Expertinnen und Experten da draußen. Warum sitzt man jetzt hier? Hintergrund ist erstmal, dass du mich eingeladen hast. Danke. Und im zweiten Aspekt ist auch einfach, seit ich das erste Mal nach Berlin gezogen bin, da war ich 20, jetzt bin ich 35, habe ich damals beim WWF angefangen, habe mich dort immer wieder in der politischen Kommunikation mit eingearbeitet, aber eben im Zuge dessen angefangen zu hinterfragen oder generell zu überlegen, wie entsteht eigentlich Klimaschutz, warum entsteht er, warum ist es notwendig. Habe dann mit 25 relativ spät erst angefangen zu studieren, habe dann, also während des Studiums in Eberswalde, wo ich Forst- und Ökosystemwissenschaften studiert habe, immer weiter mich in die Themen vertieft und natürlich dann die politische Entwicklung, die dann stattgefunden hat, die sich bis heute weiter fortführt, natürlich verfolgt und das zum Beruf gemacht. Und ja, du hast gerade schon schön gesagt, du beschäftigst dich gerne mit Klimaschutz gerade. Das tun wir alle, zumindest in einer gewissen Blase. Man hat ja den Eindruck, wenn man sich gerade die Landschaft anschaut, dass niemand sich für Klimaschutz interessiert. Aber ich glaube, deswegen sitzen wir hier und freue mich, dass ich hier sein darf. Danke dafür.
Ja, danke dir. Du hast gerade schon die Stichwörter benannt. Nicht Klimaschutz bestimmt den Wahlkampf zur Bundestagswahl. Das sind andere Themen. Das sind zum Beispiel Migration. Das ist Wirtschaft. Es wird viel darüber gesprochen, woher dann das Geld kommen soll, das wir nicht haben. Was sagst du? Glaubst du, man könnte im Wahlkampf gerade gar nicht mit Klimaschutz punkten?
Ja und nein. Es ist immer die Frage, über was reden wir? Also ein bisschen das Henne-Ei-Problem, was war zuerst, ne? Das Ei oder die Henne. Und das hat so ein bisschen den Effekt auch jetzt gerade in der Debatte. Wenn wir über Dinge nicht reden, wissen die Leute auf der einen Seite nicht, was passiert. Und das ist erstmal politisch betrachtet auch ein Hebel zu sagen, wir reden nicht darüber, also A, interessiert es keinen, B, kann ich dann mein eigenes Thema setzen. Und bestimmte politische Parteien versuchen nicht über Themen zu reden, weil sie wissen, dass sie inhaltlich nicht bestehen können, weil sie teilweise den Klimawandel, den menschengemachten Klimawandel negieren. Das ist das eine, das heißt, wir müssen auch überlegen, welche Deutungshoheiten haben wir in der Medienlandschaft und wer setzt da welche Akzente. Und das andere ist natürlich auch externe Schocks. Also wir sind gerade man nennt das, im politischen Berlin nennt man das auch Winterwahlkampf. Es hat so ein bisschen was von, wir sind im Winterschlaf und gucken uns an, es ist kalt, es ist Winter und es ist halt nicht warm. Und Klimawandel, Klimaschutzpolitik wird oft einfach ganz banal auf Wärme und es verändert sich ein bisschen was in der Atmosphäre bezogen. Wir haben keine Dürre, wir haben kein Regenproblem und wir haben diesen sogenannten externen Schock nicht. Das klingt ein bisschen zynisch, aber wir haben es einfach gerade nicht in unserem Fokus und um uns herum wird es politisch gesehen immer dunkler. Wir haben einen Trump, wir haben einen Kickl in Österreich, wir haben einen Elon Musk, den reichsten Menschen der Welt, der ein bisschen übertreibt mit seinen Sachen, die er da tut. Wir haben Angst so ein bisschen und diese Themen bestärken sich gegenseitig und Klimaschutz ist etwas, das war schon immer sehr abstraktes, obwohl es so real ist. Also abstrakt im Sinne von, ich kann es jetzt nicht sofort sehen, spüren, schmecken. Ja. Aber es ist natürlich da und wir erleben diese Schocks jedes Mal und die Daten sprechen für sich. Können wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, aber dieses Thema Klimaschutz wird dadurch aus dem Alltag verdrängt, obwohl es den Alltag bestimmt.
Danke dir für die Einordnung. Ich würde unseren Hörerinnen und Hörern gerne kurz einordnen, was wir denn so vorhaben. Was wir nicht hinbekommen werden, ist ein ausführlicher, systematischer Vergleich der Wahlprogramme. Wir werden uns die Wahlprogramme angucken, der aktuell in den Meinungsumfragen 7 relevantesten Parteien. Das soll auch nicht heißen, dass wir kleinere Parteien und insbesondere deren Klimaschutzbemühungen nicht wertschätzen. Wir schaffen schlichtweg nicht mehr. Genauso wird es in Sachen Klimaschutz sehr viel Sinn machen, über zum Beispiel auch das Lieferkettengesetz zu sprechen oder über das Thema Agrarwirtschaft und Ernährung oder detaillierte über das Klimageld, das manche Parteien andenken. Das werden wir auch nicht schaffen. Wir werden uns auf zwei Themen fokussieren, nämlich Energie und Mobilität, weil es schlichtweg die beiden wichtigsten Themen in Sachen Klimaschutz sind. Und da haben wir Folgendes vor. Zumindest ich habe den Plan mitgebracht. Ich hoffe, du machst mit. Ja, mir geht es darum, wir schaffen einen Eindruck zu geben, wie stark anhand von besonders prägnanten und besonders substanziellen Themen Klimaschutz im jeweiligen Parteiprogramm verankert ist. Das würde ich versuchen, gern rauszuarbeiten. Und diesbezüglich habe ich und hast vielleicht auch du die entsprechenden Passagen mitgebracht. Magst du dazu noch was sagen? Bist du einverstanden?
Nee, sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist schon eine Herausforderung für sich und wir versuchen so viel wie es geht reinzugeben, aber ich glaube, wir müssen einfach beginnen und dann schauen wir, wie weit wir kommen.
So machen wir es. Lass uns mit der AfD beginnen. Ich habe mich durch das Programm gekämpft und ich möchte auch mal den Ton hier transportieren, der insbesondere in Sachen Klimaschutz in diesem Programm steht. Da habe ich ein paar Sätze mitgebracht, die lauten: Die wegen der behaupteten Klimakatastrophe bereits eingeleitete, in Anführungszeichen, große Transformation bedroht unsere Freiheit in erschreckendem Ausmaß. Die Profiteure der derzeitigen Klimapolitik sind ausschließlich Politiker, internationale Konzerne mit ihren Lobbys und politiknahe NGOs. Magst du schon was sagen?
Ja, was mag man dazu sagen? Das, ich habe mir persönlich mal vorgenommen, ich will nicht über die AfD reden, um sie nicht größer zu machen.
Ja.
Vielleicht kann man das relativ kurz hier halten an der Stelle. Wenn man den menschengemachten Klimawandel negiert, wie sie es tun, das als Klimahysterie, das steht dort ebenfalls im Programm, im Wahlprogramm bezeichnet, ist jede Debatte darum, wie sie Klimapolitik betreiben wollen, obsolet. Das ist
Ja,
nicht mehr darauf
so ist das.
zurückzuführen und das ist eigentlich der Schlusspunkt. Wenn man noch mal kurz auf Energie eingehen will, dann, und das werden wir auch beim Bündnis Sahra Wagenknecht sehen, wenn wir da gleich noch mal zukommen, dann ist das Energiethema trotzdem insofern ganz interessant, weil es sich sehr stark verquickt mit dem, was wir in den letzten Jahren mitbekommen haben, woher bekommen wir Energieimporte, auf was setzen wir, wie abhängig sind wir von fossilen Energieträgern? Und da ist, um jetzt einfach die Klimadebatte Richtung AfD zu schließen, der AfD geht es nicht um Klimaschutz. Der AfD geht es vorrangig um Energieimporte oder beziehungsweise Abhängigkeiten weiter zu verschärfen mit Blick auf fossile Energieträger. Sie werden es nicht einheimisch lösen können. Die Ressourcen haben wir nicht. Das heißt, wir sind auf externe Importeure oder auf externe Länder angewiesen, auch außerhalb der EU. Und dann kommen wir zurück auf Russland und die Energieimporte aus anderen autokratischen Systemen. Und dann kann man einfach nur sagen, das, was die AfD hier vorhat, ist nicht nur klimapolitisch Wahnsinn, es ist auch energiepolitisch und damit sicherheitspolitisch. Ich würde sogar sagen, auch Wahnsinn, was sie betreiben. Und noch ein letzter Satz dazu, weil das in den letzten Wochen oder jetzt in den letzten Tagen eine sehr große Schlagzeile hervorgerufen hat. Diese Partei provoziert, sie provoziert einfach nur, mehr nicht. Es ist, sie sagt Windräder der Schande, sie redet über erneuerbare Industrie oder erneuerbare Technologien, als wenn es eine Ideologie wäre. Das tun sie nicht, weil sie im Grunde irgendeine Debatte führen wollen. Das tun sie nur, um zu provozieren, um in den Schlagzeilen zu sein, um das Sagbare für sich zu definieren, zu monopolisieren auch. Und wenn eine Partei wie die AfD im Wahlprogramm keinerlei Idee für dieses Land oder Europa hat, um Unabhängigkeit durch Erneuerbare beispielsweise zu schaffen, um Energiesicherheit zu schaffen, um Preise zu senken und das Klima zu schützen, dann sollten wir medial, aber auch insgesamt nicht mehr über diese Partei reden. Das ist das Problem, das tun wir trotzdem.
Ja.
Aber das ist eigentlich meine Antwort auf dieses energie- und klimapolitische Programm dieser Partei.
Da gebe ich dir recht. Ich sage noch einen letzten Satz zur Energiepolitik. Da stehen im Programm auch genau solche Sätze drin. Wir lehnen den Ausbau erneuerbarer Energien ab. Das steht da so klipp und klar. Ich fasse auch ganz kurz das Programm bezüglich der Verkehrspolitik zusammen. Das ist auch relativ schnell gemacht. Da stehen auch solche Dinge drin, wie die AfD möchte den motorisierten Individualverkehr fördern. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich brauchen. Das können wir so benennen. Und damit würde ich mich auch in, sagen wir mal, keine jetzt bin ich schon dabei, den Begriff zu benutzen, den die AfD vorgibt. Ich halte es nicht für ideologiegetrieben zu sagen, wir brauchen nicht mehr von motorisierten Individualverkehr. Da sind auch so Sätze drin wie, die AfD kritisiert die Ladeinfrastruktur. Warum? Unter anderem, weil, oder nee, das geht ein Stück weiter, aber die AfD sagt, das ist ein bekanntes altes Argument, die Batterieproduktion würde die Umwelt stärker belasten als der Verbrennungsmotor. Das Argument hat ein bisschen Berechtigung, ne? Das wissen wir, weil die Batterieproduktion ist energieintensiv und so weiter und so fort. Aber es gibt klare Berechnungen dazu, ab wann ein E-Auto plus Motor plus Produktion und so weiter nachhaltiger, klimafreundlicher ist als ein Verbrenner. Brauchen wir eigentlich nicht weiter drüber reden. Die AfD würde auch gerne, sie lehnt die CO2-basierte Erhöhung der Lkw-Maut ab. Das finde ich, damit mag man vielleicht so als, sag mal, am Klimaschutz interessierter oder jemand, der nicht so tief im Thema ist, nicht so viel anfangen können. Ich fand es dahingehend interessant, als dass es, ich meine, es war diesen Sommer, da hat das Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung eine super spannende Studie rausgegeben, in der sie, glaube ich, einige hundert oder wenige tausend Klimaschutzmaßnahmen aus den letzten, ich meine, 20 Jahren beleuchtet haben und untersucht hat, welche waren denn wirklich effektiv. Und das waren, ich meine, ungefähr 50 und aus Deutschland, was war da dabei? Zum Beispiel die Lkw-Maut, also das ist einfach eine extrem erfolgreiche Klimaschutzmaßnahme und das möchte die AfD, die möchte die AfD zum Beispiel abschaffen und selbstverständlich ist sie gegen das Tempolimit auf Autobahnen und so weiter und so fort. Und was vielleicht noch ganz wichtig ist, es steht kaum Substanzielles zum öffentlichen Nahverkehr im Programm. Ja, ich glaube, damit haben wir die AfD auch durchgesprochen und du hast es ja auch einleitend gesagt, eine Partei, die heute den Klimawandel leugnet und das tut sie ja auch im Programm wortwörtlich mit diesen kleinen Begriffen wie angeblich und anscheinend und so weiter. Die widerspricht dem wissenschaftlichen Konsens und gefährdet auf jeden Fall die Zukunft derer, die sie wählen und der nachfolgenden Generation.
Das ist eher total, ich stimme dir zu. Das Problem, was man immer daran hat, ist, und das ist ja auch generell jetzt in diesem Podcast oder allgemein in der Frage, wer liest Wahlprogramme? Und ich bin heute mit dem Fahrrad, als ich zur Arbeit gefahren bin oder ins Büro, bin ich an etlichen AfD-Plakaten vorbeigefahren und können wir vielleicht auch nochmal gleich darüber reden, wie wird Klimaschutz oder Themen benannt in diesem Wahlkampf und man fährt an Plakaten vorbei, Zeit für Deutschland, Deindustrialisierung stoppen, Energiepreise runter. Das sind AfD-Slogans, die leider auch CDU-Slogans sein könnten mittlerweile.
Ja, ja, ja.
Aber was sagen diese Slogans? Die geben einem das Gefühl von, ja, es ist mal Zeit für uns, wir müssen mal einen Schlusspunkt setzen. Das sind keine Wahlprogramme. Das ist einfach Wenn man jetzt an den Alltag denkt, den man selber begleitet, wenn man nicht gerade in der politischen Kommunikation oder ähnlichem arbeitet, öffnet man selten, höchstwahrscheinlich selten ein Wahlprogramm. Und
So ist das.
das verbirgt sich einfach hinter diesen Plakaten. Und das ist schon, wir reden ja gleich noch über andere
Ja.
Parteien, was deren Ausrichtung ist, aber das ist tatsächlich interessant und in meinen Augen auch sehr gefährlich, sich darauf einfach nur auf Slogans zu beziehen, zu sagen, ja, aber irgendwie funktioniert das ja gerade alles nicht, was wir hier tun. Und dieses Gefühl von, ja, wir müssen mal irgendwie einen Schlusspunkt setzen, was anders machen, das hat mich heute Morgen beim Fahrradfahren tatsächlich, da habe ich lange drüber nachgedacht, als ich da an der Ampel stand und so gewartet habe, gedacht, wie kriegt man das eigentlich wieder gedreht? Die eigentliche Debatte, die wir führen müssten. Aber.
Ja. Ich habe spontan auch keine Antwort drauf. Wir arbeiten dran. Lass
Ja.
uns eine Partei weitergucken zum Bündnis Sahra Wagenknecht. Anders als die AfD erkennt das BSW den Klimawandel an und steht zum Pariser Klimaabkommen als große Herausforderung unserer Zeit. Trotzdem stehen da so Sätze in dem Wahlprogramm, wie zum Beispiel, ich habe das Zitat mitgebracht, letztlich geht es darum, ja, BSW hält die aktuelle Klimapolitik für ein bisschen wirklichkeitsfremd und jetzt kommt das Zitat, sie bezeichnet es als Wunschdenken, dass man schnell zu einer völligen Klimaneutralität kommen könnte. Also es ist so ein bisschen das Argument, Geldfragen, Wirtschaftssorgen schieben wir erstmal vor, Klimaschutz kommt ja vielleicht irgendwie nachher mit obendrauf, das würde ich mal als Klammer, die sich irgendwie durch dieses Programm zieht, wobei es eher sich an manchen Stellen verteilt, als dass sich durch das Programm zieht, so benennen. Magst du was anfügen?
Es ist im Grunde, es ist ein bisschen der Zeitgeist, den wir gerade auch erleben. Wenn wir mal kurz rauszoomen oder ein paar Jahre zurückgehen, 2019, Höhepunkt der Klimabewegung und der Fridays for Future in Deutschland und in Klammern Europa. Die Grünen werden mit 20% ins EU-Parlament gewählt. Die grüne Welle, von der man sprach, der Green Deal wird Ende 2019 ins Leben gerufen, der europäische Green Deal. Und man hatte den Eindruck, ja, jetzt geht's voran, jetzt packen wir hier Dinge an. Und tatsächlich ist dort sehr viel passiert, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, aber dieses Gefühl von, wir machen das jetzt und wir schaffen das bis 2050 klimaneutral zu werden, also damals gerechnet 30 Jahre haben wir dafür Zeit, jetzt haben wir noch 25 Jahre, dass dieser Marathon begonnen wurde und dann irgendwann merken wir, und so liest sich das BSW-Programm und auch grundsätzlich die Stimmung gerade im Land, boah, Marathon sind aber doch schon ein paar Kilometer, da habe ich vielleicht falsch für trainiert oder war nicht fit genug dafür. Und so liest sich dieses Programm. Also das ist, man erkennt den Klimawandel an, und das ist ja schon sehr interessant, wenn man das tut, dann muss man ja auch anerkennen, dass die Daten einem gerade sagen, also wir sind A, viel zu langsam, nicht nur hier, sondern auch weltweit und die Emissionen steigen weiter. Und im nächsten Schritt müsste man ja anerkennen, warum ist das so? Und das wird ja auch vorgelegt, also Emissionen steigen, weil wir immer noch weiter fossile Energien, ja zu viele fossilen Energien rausgeben oder eben in die Atmosphäre ausstoßen. Und dann sagt man sich, ja, aber wir können halt nicht schneller. Also es ist ein bisschen auch die Selbstaufgabe vor der Aufgabe, vor der man steht. Also man sagt sich, okay, irgendwie können wir das nicht gerade drehen. Und die Forderungen, die dann in dem Programm drin stehen, also Abschaffung der CO2-Steuer beziehungsweise des CO2-Preises, des europäischen Emissionshandels sogar, also rein marktwirtschaftliche Abschaffung von, wir reden gleich wahrscheinlich mit CDU und FDP und so, eines der wichtigsten Hebel in diesem Klimaschutzsystem, marktwirtschaftliche Ordnung, also wir haben eine marktwirtschaftliche Ebene und wir haben Ordnungsrecht, die wir anwenden können, und Anreize, die wir dann noch individuell für Energie, oder energiearme, Verkehr und so weiter legen können. Das wollen sie abschaffen, ist schon, ich würde mal grob sagen, abenteuerlich. Weil die Frage sich ja dann auch stellt, ne, Einnahmen aus dem Emissionshandel werden momentan in Deutschland zumindest durch den Klima- und Transformationsfonds reinvestiert, in Klimaschutztechnologien, Ausbau der Erneuerbaren etc. pp. Das würde wegfallen. Also das Programm liest sich einfach so, als wenn man gerade gesagt hat, so an so einem Stammtisch, du Herbert, wie ist gerade die Stimmung? Ah ja, Klimaschutz ist wichtig, aber ist gerade auch echt eine Belastung. Ja, was würdest du streichen? Ja, dann machen wir das mal. So liest es sich gerade. Und es ist sehr, ja, fast schon schizophren in einer Art von, wir erkennen das Problem, aber geht halt nicht anders.
Ist wie es ja. ist. Zusätzlich mit unter dem Punkt Energie zeigt sich auch wieder die erwartbare Russlandfreundlichkeit, ne? Wieder in Betriebnahme der Nord Stream Pipeline. Das ist erwartbar, aber das steht da auch so drin. Das war mir wichtig festzuhalten. Beim Punkt Mobilität, ja, das ist so ein bisschen gemischt. Einerseits soll es schon darum gehen, Preise für den öffentlichen Nahverkehr runterzubringen, den auch ein bisschen auszubauen. Andererseits werden auch Investitionen in den Straßenbau gefordert. Brücken sollen erneuert werden. Die marode Infrastruktur soll saniert werden. Und das Verbrennerverbot soll gekippt werden. Lass uns da gerne später zusprechen. Ich glaube, das macht bei anderen Parteien mehr Sinn. Ja, ich glaube, wir haben auch allgemein genug gesagt zum BSW und das abschließend eingeordnet. Oder hast du noch einen Satz? Du guckst gerade so.
Ja, ich bin, ich finde ja BSW einfach ein Phänomen. Ne? Also es ist ja. So Sarah Wagenknecht, Alte Linke, gründet eine neue Partei und diese Partei liest sich, scheint auch so ein bisschen die Grundidee von, was war eigentlich mal so eine linke Ausrichtung, also auch konsequent auf den Ausbau von öffentlicher Infrastruktur zu setzen, mit Blick auf, das haben wir ja drin stehen, niedrige Preise für Bus und Bahn und so weiter. Und dann kommt auf einmal so ein konservativer Touch, so eine Art von, ja, auf einmal müssen wir technologieoffen sein, Verbrennerverbot kippen, mehr Investitionen in Straßenbau, neue Straßen sogar, also noch mehr Straßen in dem schon dichtesten Verkehrsnetz Europas.
Ja, also, das ist der springende Punkt, ja, du hast recht.
Es ist schon eine spannende Entwicklung dieser Partei, die sich links-konservativ gibt, was irgendwie völlig widersprüchlich ist, aber es ist auch da wieder so eine Art von, ich setze mich an den Stammtisch und ja, Verbrennerverbot, ne, das ist doch doof, ich fahre doch meinen Diesel und der ist doch sauber. Und gleichzeitig, ja, Bus und Bahn ist teuer geworden, brauchen wir billiger. Aber so wirklich lösungsorientiert, nicht nur jetzt mit Blick auf die Klimakrise, sondern auch auf die Frage der Mobilität in Städten, also wie wollen wir das konzipieren in den nächsten Jahrzehnten, Umbauten, die wir eigentlich wahrnehmen müssten, um klimaresistente Städte zu haben, aber auch Emissionen zu senken in Bezug auf Schadstoffe und so. Und generell auch die Frage, wie wollen wir E-Mobilität vorantreiben? Da sind sie im Grunde das, was die CDU sagt oder im schlimmsten Fall sogar die AfD sagt. Also das ist so ein Portfolio wieder, wo man sich fragt, ja, was wollt ihr jetzt, das eine oder das andere? Aber so wirklich klar
wird's nicht. Ja, okay. Kommen wir zur FDP. Du hast gerade schon gesagt, beim BSW, Technologieoffenheit steckt bei denen auch drin. Das Wörtchen kommt insbesondere bei der FDP wahnsinnig oft vor, erwartbarerweise. Ich fand spannend, dass Technologieoffenheit bei so vielen Parteien gerade ein Schlagwort ist. Hast du Lust, das Wort zu kommentieren?
Technologieoffenheit, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr lesen.
Ich auch nicht. Darum habe ich dir das jetzt rübergeschoben.
Ja, danke dafür. Es ist so ein bisschen diese Narrativhölle, ne, die man so erlebt. Vor 2,5 Jahren wird das Wort so aus dem Boden gestampft und seitdem findet es sich immer wieder und es suggeriert so schön, dass es heißt, die anderen wollen das nicht, die wollen nicht auf Technologie setzen und das ist Wahnsinn, weil
das stimmt.
Weißt du, wenn wir darüber reden, wie lösen wir die Klimakrise, dann heißt es ja, technologieoffen, Gaskraftwerke und Kernkraft und Atomkraftwerke und Kernfusion und so weiter. Und technologieoffen bedeutet ja, von mir aus gerne, macht das, das könnt ihr weiter verfolgen, aber wir haben ja Technologien. Also es schließt im Grunde, im Kern schließt dieses Argument der Technologieoffenheit die bestehenden Technologien aus der Debatte, obwohl sie marktwirtschaftlich unantastbar sind, obwohl sie funktionieren, ja. Obwohl wir wissen, woher wir sie bekommen und obwohl wir auch sehen, dass sie massenhaft produziert werden und immer noch weiter in den Preisen sinken, beziehungsweise die Innovationskraft enorm ist, bei Batterien zum Beispiel. Und dieses Wort vernichtet diese Debatte innerhalb eines Wortes. Das ist schon bemerkenswert. So viel zum Exkurs der Technologie.
Ja, das hast du jetzt echt schön eingeordnet. Hat mir gut gefallen. Bei der FDP, was mir als erstes aufgefallen ist, das kommt relativ nüchtern aber auch irgendwie hart rüber, finde ich. Deutschland soll erst 2050 klimaneutral werden, statt 2045. Das sind schon 5 Jahre, die uns richtig wehtun, auch wenn es erstmal nicht nach so viel klingt.
Ja, es ist eine schöne, wenn ich das FDP-Programm so ein bisschen einordne, dann hat das immer so eine Art von, wir verschieben die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Das ist ein bisschen mit den Sektorzielen in dem deutschen Klimaschutzgesetz zu nachzuverfolgen. Wir halten die Klimaziele ein, aber wir müssen sie nicht auf den Sektor runterbrechen. Wir machen das gesamt wirtschaftlich. Ist ein cleveres Argument, weil man dann sagt, man muss nie was im Verkehrssektor tun. Deswegen hat Volker Wissing das auch damals konsequent verfolgt. Und das ist so die FDP-Taktik. Also wir werden klimaneutral, aber wir machen das europäisch.
Wir haben
Ne,
den
das ist halt,
CO2-Preis als Lenkungsinstrument.
genau, oder die Umweltstandards, ne? Wir wollen Umweltstandards und wir gleichen sie europäisch an. Wenn es dann europäisch, und das ist diese Taktik im Grunde, auf die am Ende kaum jemand schaut, ich habe das ja 4 Jahre im EU-Parlament verfolgen können, wenn es dann europäisch darum geht, dass dort Standards gesetzt werden, dann ist die Bremse aber genauso groß. Das heißt, da guckt nur niemand so wirklich hin, weil diese Standards in Europa, die entwickelt werden oder die verhandelt werden, die werden ja nicht einfach vorgegeben, sondern das Parlament, Kommission und der Rat, beziehungsweise Parlament und Rat verhandeln das, Kommission legt es vor als Vorschlag. Die werden ja über 2 bis 3 Jahre wirklich intensiv verhandelt, herausgebrochen, es entwickeln sich Klimaziele, es entwickeln sich Mechanismen, um zum Beispiel CO2-Flottengrenzwerte bei Autos, um das einzuhalten. Und da wiederum ist die Bremse ebenso stark. Das heißt, man verschiebt im Grunde die Verantwortung auf Europa. Innerhalb der Europäischen Union versucht man aber diese Verantwortung so, sagen wir mal, auszubremsen oder zu verwässern, dass am Ende wenig übrig bleibt, außer vielleicht das grobe Ziel, 2050 klimaneutral zu werden. Das heißt, die FDP macht das ganz clever. Sie verschiebt einfach die Verantwortung nach Brüssel. Und wenn Brüssel dran ist, meckert sie auf Brüssel. Das ist toll. Hilft nicht, aber das ist eine schöne Taktik. Und was das jetzt, und das hat sie jetzt bei Deutschland auch gemacht, ne? Also, ich meine, wenn man sagt, 2045 will man nicht klimaneutral werden, dann man verschiebt es auf Brüssel, dann hat man einfach Angst davor, dass man bis 2030, 35, 2040 sich im Strom- und im Verkehrsbereich, also energiepolitisch, anstrengen muss. Es ist ja auch einfach so, um nochmal einmal rauszuzoomen. Wir haben 250 Jahre in der industriepolitischen Geschichte dieses Kontinents auf fossile Energieträger gesetzt. Wir haben ein System geschaffen, was auf Kohle, Öl und Gas basiert und dementsprechend auch die Netze gebaut. Jedes Land erst individuell und danach haben wir es ein bisschen harmonisiert oder wir harmonisieren das gerade so schrittweise in der Europäischen Union. Aber wir haben Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, das Programm aufgebaut. Das jetzt in 30 Jahren umzubauen, ist natürlich eine Herausforderung. Das ist aber möglich, technologisch, ja, bautechnisch auch. Es kostet Geld, keine Frage, aber wir sparen ja auch ganz viel Geld dadurch. Aber vor dieser Herausforderung habe ich so meinen Eindruck, versucht sich diese FDP gerade rauszureden, indem sie sagt, ah, Kernfusion kann auch nochmal oder ne, kommt irgendwann, können wir nutzen. Und das liest sich dann auch zum Beispiel in einem so einem Beitrag, wo sie sagen, ja, sie setzen auf Gaskraftwerke, die brauchen wir tatsächlich sogar, Gas- und Wasserstoffkraftwerke. Aber indem sie im Nebensatz sagt, ja, und deswegen soll Fracking erlaubt sein. Wie
Ganz
viel
genau,
Fracking wir
ganz
betreiben,
genau.
das ist, also den Bedarf, den wir haben an Gas, den werden wir niemals heimisch lösen können. Und die Einsparungen, die wir haben durch das heimische Fracking in Bezug auf die ausländischen Importe, ob das jetzt LNG-Gas aus den USA ist oder Aserbaidschan oder wo auch immer wir importieren oder Norwegen, diese Kosten zu verursachen, diese ökonomischen Anreize zu setzen, jetzt investiert ihr mal, das sind Stranded Assets, die werden sich niemals rentieren, das wird sich niemals rechnen. Aber es ist so eine Forderung, die irgendwie ganz nett ist, wenn man denkt, ja gut, dann machen wir es doch zu Hause, ne? Und das sind so die kleinen Baustellen, wo ich immer denke, was auch immer sie da verfolgen, ich verstehe es nicht, es ergibt einfach keinen Sinn, aber sie setzen drauf und das nennen sie dann technologieoffen. Und das ist eigentlich das, worüber man stolpert.
Dasselbe bei der Mobilität, Technologieoffenheit auch im Verkehr. Auch hier kein Verbrenner aus bei der FDP. E-Autos sind nicht die einzige Lösung. Es soll auch irgendwie auf andere klimafreundliche Antriebe gesetzt werden. Den öffentlichen Nahverkehr möchte die FDP irgendwie stärken. ergänzt durch flexible, bedarfsgerechte Angebote wie Ruftaxis. Und dann, was ich so richtig schwierig finde, die Luftverkehrssteuer soll abgeschafft werden. Letztlich soll Fliegen billiger werden.
Ja, letzteres ist halt so eine, da könnte man sagen, da spricht der Ryanair-Chef aus dem Wahlprogramm. Ja. er ist ja ganz talent mit seiner, in Deutschland werden wir Flüge streichen, weil es einfach zu teuer. So gesehen hat er ja auch recht, das ist ein bisschen teurer hier als in Polen. Und dann sagen sie, sie streichen es halt und argumentieren natürlich, weil sie sagen, ja, der Flugverkehr ist ja im europäischen Emissionshandel integriert und dann machen wir es europäisch und dann sagen wir alles eins. Also es ist auch wieder dieser, gar nicht mal Liberale, ich mag das Wort Liberale bei der FDP nicht mehr verwenden, sondern Libertärer.
Verstehe ich.
Also es ist ein libertärer, durch und durch libertärer Ansatz, keine Steuern, Markt zu regeln und wir haben einen marktbasiertes Instrument, das ist der CO2-Handel auf der europäischen Ebene, wo wir jetzt gerade schon den Emissionshandel insgesamt haben und ab 2027 den für Verkehr und Gebäude. Das ist einfach, ja, wie gesagt, kann mich nur wiederholen, da spricht der Ryanair-Chef raus, dass wir gar nicht darüber sprechen, dass wir jetzt schon Vergünstigungen haben bei Flugkerosin oder ähnlichem, Milliardenbeträge pro Jahr, allein schon für Deutschland, die wir da indirekt reinpumpen, das erwähnt die FDP natürlich nicht und hat ja einfach kein Interesse daran, deswegen kann ich das nicht ernst nehmen. Und bei allen anderen Sachen, also wenn wir jetzt mal auf das Verbrenner ausgehen, das ist ja fast schon typisches Bullshit-Bingo, was man da hat, was fordern wir, Verbrenner aus muss fallen. Selbst wenn wir das mal abschaffen würden, spielen wir das Szenario immer durch. Also wir sagen, diese CO2-Flottengrenzwerte für Autos auf der Europäischen Union sollen 2035 soll eben fallen, also es soll einfach nicht stattfinden. Das steht ja im Gesetz, ab 2035 darf kein CO2 mehr aus dem Auspuff eines Autos kommen. Das ist ja ein sehr technologieoffenes Konzept, weil theoretisch kann da auch Wasser hinten rauskommen, also Wasserstoffautos oder andere Dinge können da hinten rauskommen, die da irgendwie funktionieren sollen, könnten, wie auch immer. Aber selbst wenn wir es abschaffen, hilft einfach nur ein Blick auf die Marktentwicklung. Wer 2035 noch Verbrenner baut, also ich weiß nicht, aus welcher Idee das bei denen stammt, das wird einfach wirtschaftlich keine Relevanz mehr spielen. Gerade die Autoindustrie wird da keine Relevanz mehr spielen. Und ja, wir müssen über E-Fuels reden, aber wir müssen über E-Fuels für Flugzeuge reden, für Schiffe, für energieintensive Industriezweige. Das sind ganz andere Bedarfe, die wir da haben. Und da jetzt einfach zu sagen, E-Autos sind nicht die einzige Lösung, das suggeriert, dass es irgendwo eine Antriebskraft gibt, ein marktwirtschaftlich rentables Auto, was nicht das Klima killt. Und das ist falsch. Es ist einfach marktwirtschaftlich nicht richtig. Und sie wissen das, aber sie haben sich einfach in eine Einbahnstraße bewegt und kommen da nicht mehr raus. Das ist
Einbahnstraße, schön gesagt.
Das klingt jetzt richtig absurd, aber ich schätze die FDP sogar wirklich, ich schätze Teile der FDP. Es gibt dort Politikerinnen, Politiker, wo ich wirklich denke, gut, dass es euch gibt, gut, dass ihr auf marktwirtschaftliche Instrumente gesetzt habt über all die Jahre. Weil der europäische Emissionshandel ist wirklich sinnvoll. Ich weiß nicht, wann sie abgebogen sind, dass sie sich so darauf verzahnt haben, gesagt haben, wir machen nur noch das. Das ist in den letzten Jahren, hat sich das, ich würde schon fast sagen, radikalisiert, dass man gar nicht mehr andere Optionen in den Mund nehmen kann. Ich wünschte mir einfach eine FDP, die nochmal sich zurückbesinnt auf das, was sie eigentlich auch mal war. Die Partei in den 70er und 80er Jahren, wo sie wirklich mit Gerd Baum und anderen überlegt haben, wie können wir eigentlich evidenzbasierte Wissen oder wissenschaftliche Politik betreiben. Und das, was sie tun, ist nicht mehr wissenschaftlich, das ist ideologisch, würde ich schon fast sagen, wenn sie das Wort immer so gern nehmen, libertär eben. Und das wünschte ich mir einfach von der FDP wieder. Das sehe ich aber in diesem Wahlprogramm von vorne bis hinten nicht.
Ja, vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Was glaubst du, liegt es an den Personen?
Ich sage ganz klar ja. Ich glaube, wenn also ne, Personenkult ist ja immer so eine schöne Sache in der Politik. Wir gucken auf eine Person, das mögen wir ganz gerne, weil es die Welt leichter macht. Robert Habeck ist auch ein Personenkult. Aber Christian Lindner hat die FDP aus der Versenkung in den Bundestag wieder geführt. Und wenn wir uns auf 2013 und dann die Folgejahre nochmal besinnen, und hat dort eine Führungspersönlichkeit oder hat sich selber so entwickelt, dass alles mit ihm steht oder fällt. Und die Leute um ihn herum sind entweder diejenigen, die ihn tragen, oder sie gehen. Wir haben das bei Volker Wissing gesehen. Volker Wissing verlässt die Partei
Ja.
und wird als Verräter gebrandmarkt. Egal, was Volker Wissing, was die Gründe dafür waren, aber es gehört sich einfach nicht. Aber es lässt tief blicken in einer Partei, die sich sehr stark um eine Person namens Christian Lindner dreht. Und wenn sich diese Partei reformieren will, wenn sie das denkt, dass sie es braucht, dann ist das in meinen Augen nur mit Christian Lindner verbunden oder hängt nur an Christian Lindner. Und in meinen Augen müsste er gehen. Aber wenn ich mir das Partei oder die Menschen dort anschaue, die in dieser Partei sind, dann hilft das, glaube ich, nicht, dass zum Beispiel gerade Lukas Köhler im nächsten Bundestag nicht vertreten wird, wenn diese Partei es dann überhaupt schafft, in den Bundestag einzuziehen.
Ja, gerade sieht es mehr aus als aus der Versenkung und zurück in die Versenkung.
Es wäre, ich mag das nicht bewerten, es braucht eine liberale Partei, aber die FDP ist keine liberale Partei mehr. Und dabei würde ich es lassen.
Lass uns zur nächsten Partei kommen, zur CDU, CSU. Da stehen auch starke Sätze bezüglich unseres Themas, das wir hier besprechen, im Programm. Ich habe mal einen mitgebracht, ein wortwörtliches Zitat diesmal wieder. Die Ampel hat in den 3 Jahren mit ihrem ideologischen und planwirtschaftlichen Ansatz gezeigt, wie es nicht geht. Deutschland erlebt eine tiefgreifende Deindustrialisierung. Wir müssen endlich verstehen, Klimaschutz braucht eine starke Wirtschaft. Ja, ne?
Tolle Zusammenfassung eines komplexen Sachverhalts. Nein, das ist jetzt eine Ironie, würde ich noch da hinzugeben. Also ich glaube, da muss man unterschiedlich ansetzen. Jetzt mal ganz offen auch ans Publikum gefragt, denkt man wirklich, dass eine Regierung in 3 Jahren dieses Land deindustrialisieren kann? Diese Frage würde ich, also die lasse ich jetzt mal offen. Das ist die
Schreibt
erste
gerne, liebe Hörerinnen
Frage.
und Hörer, schreibt das in die Kommentare. Meldet euch sowieso gerne zu Wort in den Kommentaren. Ja, und dieser Vorwurf, der zieht sich ja auch nicht, der steht nicht nur im Programm, das durchzieht ja auch sonstige Statements von unterschiedlichen Personen in den beiden Parteien. Dieses haben sie kaputt gemacht. Das Argument ist so einfach, so billig. Ich fürchte leider, es funktioniert bei manchen Leuten. Drum benutzen sie es ja.
Genau. Es ist also ein Wahlprogramm oder politische Kommunikation ist einfach ganz nah am Populismus dran. Das funktioniert einfach gut. Man versucht es runterzubrechen und ganz unterkomplex darzustellen. Was hier aber passiert, ist fast schon unverschämt. Und fangen wir mal damit an, Deindustrialisierung. Ich will das jetzt nicht ausführen, das ist nicht Thema des
Ja.
Podcasts, aber mit Blick auf Klima- und Energiepolitik. Wir müssen 2 Jahre zurückgehen. Wir haben die größte Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt, oder das hat diese Bundesrepublik erlebt. In Europa sah es nicht anders aus in bestimmten Ländern. Einige Länder waren nicht ganz so abhängig vom Gas, wie wir das waren von Seiten Russlands. Aber das war erstmal Tatsache. Wir wussten nicht mal, wie wir den Winter überleben. Ob wir den jetzt überleben im Sinne von, ob wir heizen können oder ob
Ja.
wir Betriebe zwangsmäßig einstellen müssten. Wir mussten die Lichter ausschalten in den Straßen, weil wir Energie sparen mussten. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und wir wussten nicht, ob Russland Kiew eigentlich schon übermorgen eingenommen hat und wie es dann weitergeht, ob es dann weiter Richtung Polen geht. Das war die Situation. Das heißt, und Robert Habeck hat es mal ganz schön zusammengefasst, als er Wirtschaftsminister geworden ist, hat er 1 Jahr versucht, diese Krise zu verhindern. Im 2. Jahr hat er versucht zu schauen, wie können wir unabhängiger werden und wie können wir die erneuerbaren Industrien oder die Erneuerbaren so stark ausbauen, dass das nie wieder passiert? Und jetzt im 3. Jahr ist eigentlich schon wieder fast Wahlkampf. Und das ist erstmal ein Teil dieser sogenannten Deindustrialisierung ist, billige Energie kam nicht mehr. Und billige Energie kommt nicht mehr. Wer das denkt, der lebt im Wunschland. Das wird nicht passieren. Wir werden nicht wieder die Nord Stream Pipeline reaktivieren. Die ist A kaputt. B, wer soll sie reparieren? C, wollen wir sie wieder in die Abhängigkeit geben? Das wird nicht passieren. Die Frage ist aber, wie schnell können wir uns aus dieser Abhängigkeit, die wir immer noch haben, eben diversifizierter, aber wie können wir uns daraus rausbewegen? Und das liegt an uns. Wie schnell bauen wir die Erneuerbaren aus? Wie schnell bauen wir die Stromnetze aus, die Speicherkapazitäten aus? Das ist die Frage, vor der wir gerade stehen. Das beantwortet die Union gerade wieder mit dem Blick Technologieoffenheit.
Ja.
Und anderen Sachen.
Ja, und der letzte Punkt, ne, Klimaschutz braucht eine starke Wirtschaft, der mit in diesem Zitat stand. Da hat neulich Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam Institut für Klimafolgeforschung, ein schönes Zitat gegeben, das habe ich auch mitgebracht. Manche tun so, als gehöre Klimaschutz zum Luxusgedöns nach dem Motto, wenn wir politisch nichts mehr zu tun haben, wenn die Wirtschaft wieder richtig brummt, dann machen wir mal wieder Klimapolitik. Und ja, also ich finde, das sage ich jetzt auch mal wieder so ein bisschen emotional, mir tut das richtig weh, dass das derartig in einem CDU-CSU-Wahlprogramm steht. Nicht, weil mein Herz an diesem Programm hängt, aber das von der Partei 2025 zu lesen, finde ich wirklich schwierig. Also diese Dichotomie aufzumachen, an dieser einseitigen Kausalität zu hängen, oder an diesem, besser gesagt, Kausalität war nicht richtig, an diesem Entweder-Oder zu hängen und das zu kommunizieren, finde ich einfach extrem schwierig.
Und das ist, wenn man sich nochmal auf das Wahlprogramm konzentriert, die Ablehnung des Heizungsgesetzes, des sogenannten, ne, also Heizungsgesetz heißt das ja nicht, das
Ja.
Gebäudeenergiengesetz, das GEG. Auf der einen Seite ist es erstmal, was Robert Habeck gemacht hat, die Novellierung, also die Umsetzung dessen, was CDU und SPD beschlossen haben. Es muss passieren, also man hat sich das gesetzt, die nächste Regierung, jetzt die Ampelregierung, musste damit umgehen. Ich erinnere nochmal an die größte Krise seit dem Energiekrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Also wir wussten nicht, woher das Gas kommt. 70%, in etwa 70% sind fossile Heizungen, die wir in Deutschland verbaut haben. Das heißt, wir haben ein Problem. Und dieses Problem heißt Abhängigkeit und teure Energie. So. Das heißt, wir bekommen keine billige Energie und gleichzeitig will die CDU oder CSU unter Friedrich Merz will das Gesetz abschaffen, was sie im Grunde selber beschlossen haben. Das ist spannend. Also, es ist wirklich spannend, was sie da eigentlich fordert, auf der einen Seite. Andererseits, und das finde ich schon, ich finde es sehr dreist, in das Programm reinzuschreiben, die Menschen brauchen Entscheidungsfreiheit. Sie wissen am besten, welche Heizungsart zu ihrem Wohneigentum und
Ja,
zu ihrem Geldbeutel passt. Es ist ein bisschen perfide, weil das sagt mir gibt es das Vertrauen, da glaubt jemand an mich. Und das ist erstmal total positiv und schön. Ich mag das auch sehr. Und wir entscheiden jeden Tag, was weiß ich kaufe mir 4 Brötchen, ich kaufe mir 4 Mohnbrötchen. Ich kann selber entscheiden. Aber Heizung ist eben kein Brötchen, wo ich morgens entscheide, ob ich das Mohn- oder das Sesambrötchen mag. Heizung ist etwas, was ich anlege für die nächsten 15 bis 20 Jahre, idealerweise. Und wer auch immer dir sagt, dass in den nächsten 15 bis 20 Jahren Öl und Gas sich rechnet, der kann entweder nicht rechnen oder er weiß bewusst, er führt dich in die Kostenfalle. Und im schlimmsten Fall stehst du dort in 15 Jahren mit deinem Haus, hast eine relativ intakte Gasheizung, aber du kriegst dein Ding nicht mehr verkauft oder mit einem deutlichen Werteverlust, weil niemand in 15 Jahren genauso sich beim Auto hinstellt und sagt, toller Verbrenner, den nehme ich, sondern sich hinstellt und sagt, tolles Haus, Gasheizung, happy, super, werde ich mit Tausenden von Kosten da sitzen. Das ist unverschämt und das ist den Leuten einfach, man verschiebt die Verantwortung und es geht
Ja,
einfach um.
total. Lass uns vielleicht noch mal kurz beim Heizungsgesetz bleiben. Das ist ja auch dahingehend so viel diskutiert. Ich sag mal, viele Leute, die per se für Klimaschutz empfänglich sind, die haben speziell mit diesem Gesetz auch das Vertrauen in die Ampel, Schrägstrich in die Grünen. Ja, doch, sie haben das Vertrauen verloren, würde ich sagen. Es ist wahnsinnig viel darüber geschrieben und gesprochen worden, was da alles schiefgelaufen ist. Und klar, wenn es dieses Gesetz erstmal nicht am eigenen Koalitionspartner vorbeischafft, beziehungsweise wenn das durch den geleakt wird, hast du erstmal ein Problem. Aber mal unabhängig davon, was glaubst du denn, hätte besser laufen können im Sinne von, wie schaffen wir es denn, die Leute irgendwie mitzunehmen bei diesem wirklich wesentlichen Thema? Wir müssen hier anders heizen. Ja, wie hätte das aussehen können? Ist der Fehler, das überhaupt zentral zu versuchen, oder war das der richtige Ansatz? Ich habe da einiges zu gelesen, aber so richtig überzeugt hat mich auch kein Vorschlag.
Ich glaube, wir merken, dass Klimaschutz oder generell die Frage, wie wir Klimaschutz betreiben wollen, mit Veränderungen einherkommt. Lange Zeit war das einfach nicht der Fall. Also lange Zeit konnte man sagen, der Emissionshandel auf europäischer Ebene, den es ja schon seit 2005 gibt, der entwickelt sich und der war lange Zeit nicht spürbar. Aber ein nicht spürbarer Emissionshandel hat auch keinen Effekt. Und dasselbe gilt auch in diesem Heizungsgesetz. Wenn dieses Heizungsgesetz ist ja nicht einfach da, weil die sich da oben irgendwie gedacht haben, wir wollen denen die Gasheizung wegnehmen, sondern es hat Klimaschutz-Effekte. Das ist ein Ziel, aber jetzt wieder mit Blick auf die Energiekrise und den Krieg, den Putin losgetreten hat, hat das auch eine sicherheitspolitische Frage. Und zwar, sind wir erpressbar politisch auf dem Parkett oder nicht? Und das Leuten in Anführungsstrichen zuzumuten, das heißt, die Entwicklung, man nennt das immer so schön, sozialverträglich hinzubekommen, das ist nicht nur die Aufgabe einer Ampelregierung, die versucht hat, 3 Jahre zu regieren, sondern die Verantwortung, muss man auch dazu sagen, liegt auch in den Jahren davor. Man hätte niemals, und das ist das Problem an Politik, Politik ist nicht einfach, ich entscheide jetzt, was heute gilt und dann ist es einfach so, sondern es hat ja einen Zyklus. Und wenn ich Anfang der 2000er Jahre, dann aber verstärkt der 2010er Jahre sage, ich setze auf billiges Gas, dann hat man die Fehler im Vorfeld deutlich früher gemacht und das wirkt sich bis heute aus. Und all diese Mischungen zwischen Krieg und Energiekrise, Klimaschutzmaßnahmen müssen Dinge erreichen und jetzt muss es ja wirklich vorangehen. Das hat sich im Grunde akkumuliert in diesem einen Heizungsgesetz unter Robert Habeck, der und jetzt, und darüber reden wir eigentlich gerade in den letzten 2,5 Jahren, wir reden darüber, wie Robert Habeck kommuniziert hat. Ich finde das manchmal sehr unterhaltsam, weil ich mir denke, was soll er machen? Okay, er hätte mehr soziale Komponenten einbauen müssen im Sinne von, wie sieht denn die Förderung genau aus? Wir sehen das jetzt gerade bei den Kapitalerträgen. Da hätte er ja einfach sagen müssen, für wen gilt das denn? In welche Einkommensklasse wird Kapital besteuert, welche nicht? Aber im Grunde, wenn das die Debatte ist, die wir gerade führen, im Sinne von, die Kommunikation war doof, dann hätten wir die nur anders gemacht, dann wäre das Gesetz deutlich besser gewesen. Das halte ich auch für deutlich zu vereinfacht.
Ja, da hast du total recht. Da hast du total recht.
Mein Appell ist manchmal so ein bisschen, und ich bin jetzt nicht Bundeskanzler oder Wirtschaftsminister und so weiter,
Noch
aber
nicht.
nein, nein, um Gottes Willen. Aber wenn man mal einen Appell hat, dann ist es auch manchmal, und diese sogenannte Eigenverantwortung, die CDU, CSU, AfD und so weiter gerade immer so hochhalten, dieses, ich kann das ja selber, packt euch mal in die eigene Nase. Also wenn euch das im Sinne von, das überfordert uns jetzt gerade, eine Regierung, die sagt, wir wollen uns loslösen von Fossilen, weil wir abhängig sind politisch, weil wir Klimaschutz betreiben wollen. Und hier nehmt 70% der Förderung, also wird noch stark gefördert, wenn uns das überfordert und deswegen kaufe ich aus Prinzip jetzt nochmal Gasheizung, da muss ich auch nochmal sagen, packt euch mal in die eigene Nase und überlegt mal, was wir hier eigentlich gerade tun.
Ja.
Und das hat nichts mit Robert Habeck zu tun und ob die Grünen
Ja,
ideologisch sind
ja.
oder sonst was.
Ja.
Wer wollen wir sein? Wollen wir Dinge anpacken? Wollen wir uns verändern? Wollen wir uns anpassen an neue Gegebenheiten? Oder will ich immer auf meinem Verbrennermotor sitzen und sagen, aber der summt so schön?
Ich war Ende letzten Jahres auf einer Veranstaltung, da ging es dann auch irgendwie nochmal ums Heizungsgesetz. Da kam dann aus dem Publikum eine Nachfrage. Da hat eine Frau gesagt, letztlich. Das auf das Zitat runtergebrochen. Naja, Eigentum verpflichtet. Ich fand das im ersten Moment so ein bisschen platt, aber es ist irgendwie bei mir hängen geblieben und schließt vielleicht noch mal ganz gut ab, das, was du gesagt hast. Lass uns noch kurz auf die Mobilität, auf die Mobilitätspolitik im Programm von CDU und CSU gucken. Das ist wenig spektakulär, alles ein bisschen ähnlich wie bei der FDP. Ich überlege gerade, sollen wir irgendwas besonders herausstellen? Ich glaube
Vielleicht.
eigentlich nicht, ne?
Nee,
Was sagst
also
du?
wenn man über Mobilität und Union redet, dann ist es immer sehr unterhaltsam, Markus Söder Instagram-Account zu folgen und zu schauen, dass er abseits von Würstchen essen und Hähnchen angrinsen, also tote Hähnchen, dass er vor kurzem nochmal sagte, wir brauchen Autopatriotismus.
Ah ja, das habe ich so tatsächlich verpasst, obwohl ich viel
Ja.
mitbekomme.
Also der Autopatriotismus in diesem Land muss wieder geweckt werden. Also kauft Autos, konsumiert Autos, esst Autos. Nein, ich will jetzt nicht darüber herziehen, um das noch ein bisschen nüchtern zu halten oder sachlich zu
Ja.
halten. Aber Mobilitätskonzepte der Union, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, beispielsweise hier aus Berlin, CDU regiert mit der SPD zusammen, hat im Grunde einen Wahlkampf gewonnen, in dem es vordergründig darum ging, dass Parkplätze erhalten werden, dass Mobilität für alle gilt. Damit wird gleichgesetzt, dass ein Fahrrad eben dasselbe ist wie ein Auto im Grunde und dass man ja gucken muss, dass man es gut aufteilt. Und jetzt beispielsweise soll es auch vergünstigte Parktickets geben in der Berliner Innenstadt. Verkehr bedeutet und Mobilität bedeutet für die Union vor allen Dingen das Auto. Das ist okay, das muss man nicht weiter bewerten. Man muss nur die Konsequenzen klar haben. Und die sind natürlich, was jetzt Städte angeht, fatal. Aber natürlich auch für uns als Land insgesamt mit der Frage, wie senken wir die Klima oder wie senken wir die Emissionen im Verkehrsbereich, dann hilft es nicht nur darauf zu setzen, dass wir technologieoffen sind und alles elektrifizieren. Elektrifizieren ist ein wichtiger Faktor in diesem Ganzen. Aber Mobilität muss anders verstanden werden. Und da können wir wahrscheinlich nochmal eine andere Podcast-Folge zu drehen. Und da wäre ich
Das machen
bestimmt
wir. Das machen wir. Kommen wir zur SPD. In dem Programm stehen mal explizit Sätze und Begriffe wie die SPD möchte die globale Durchschnittstemperatur deutlich unter 2 Grad Celsius begrenzen und nach Möglichkeit auf den 1,5 Grad Pfad führen. Eine Abschwächung der erreichten Errungenschaften ist mit der SPD nicht zu machen, also die Errungenschaften der aktuellen Klimapolitik. Das klingt so erstmal recht stark. Wichtig bei der SPD ist auch erwartbar, der Klimaschutz soll sozial gerecht sein. Magst du einhaken?
Was heißt sozial gerecht?
Ja.
Und da vielleicht nochmal der Punkt zur FDP, was wir gerade außen vor gelassen haben und damit das jetzt nicht so heißt, man wäre jetzt hier nur so Anti-FDP und CDU und so,
Ja.
was die FDP schon fordert, und das ist auch richtig so, ist eine Klimadividende, so nennen sie das. Also man kann das auch Klimageld nennen, das ist auch der Ankerpunkt der SPD. Und vielleicht nochmal ganz kurz auf die Ampel, das größte Versäumnis ist vielleicht, dass man es nicht geschafft hat, das hinzubekommen, und zwar diesen Ansatz zu nehmen, hier ist ein Heizungsgesetz, hier sind Herausforderungen für uns, die wir gesetzlich umsetzen, um Klimaschutz, aber eben auch energiepolitisch uns unabhängiger zu machen. Und hier ist das Klimageld. Und wenn ich jetzt CDU wäre und Friedrich Merz wäre und Kanzler wäre, wenn das wird, das Erste, was ich machen würde, wäre das Klimageld einführen. Es ist eine sehr beliebte und sehr einfache Sache, die man umsetzen kann. Und die SPD, um darauf wieder zu schließen, fordert das unter anderem mit dem sozial gerechten Klimaschutz. Und ich meine, das ist am Ende natürlich schon alles ein bisschen blurry. Das ist ein Wahlprogramm, das ist auch bei den Grünen so, ne? Was heißt das jetzt, Vermögen höher zu besteuern und so weiter und so fort. Aber da haben sie jetzt tatsächlich einen Punkt zu sagen, Klimageld wäre, ist ein wichtiger Ansatz. Ich glaube aber, und das muss man sich auch nochmal vor Augen halten, die SPD ist 2021 in den Wahlkampf gegangen, mit dem Klimakanzler Olaf Scholz. Und wenn ich das einfach rekapitulieren will, mal ganz vereinfacht nur gesagt, habe ich mich schon stark gefragt, wo fand sich dieser Klimakanzler wieder in den entscheidenden Punkten? Und da hadere ich immer bei der SPD zu sagen, wie ernst nimmt sie den Klimaschutz, wenn es darum geht, Stichpunkt ThyssenKrupp und Dekarbonisierung des Stahls. Sind das wirklich diejenigen, die sich hinstellen mit den Gewerkschaften und sagen, ja, wir fordern den Umbau der Stahlindustrie? Ich sage ja, aber tun Sie das wirklich konsequent? Würden Sie das mit der CDU machen, wenn Sie in der Regierung wären? Da würde ich wiederum sagen, da wäre ich vorsichtig.
Ordnest du das Ja der SPD zum Kohleausstieg ähnlich ein? Das ist ja jetzt gerade auch in Nordrhein-Westfalen die Kohlepartei.
Ja, es ist immer interessant, ne? Geschichtlich gesehen, das macht die SPD aber auch selber oder ist sie selber verschuldet, dass sie immer so sagt, wir sind die altehrwürdige Partei, die SPD. Und die Kohle und Kumpel und Stahl und das, was uns groß gemacht haben, dafür stehen wir, soziale, gute Jobs und so. Dass sie sich immer wieder darauf zurückbesinnen. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und denke mir immer, schon damals, ich bin 35, da war schon kaum Kohle. Es ist keine Kohle mehr im Ruhrgebiet, es sind noch Kohlekumpel da, aber hört doch mal auf, immer zu sagen, die alte Kohlekumpelei und so weiter. Was sind denn die neuen Technologien? Was sind denn die Fabriken, die gebaut werden oder die wir brauchen dafür? Da würde ich mir die SPD immer mehr wünschen. Und sie ist sehr stark an den Gewerkschaften gebunden, ne? IG Metall und Co. Das ist so ihr, da wo sie herkommen. Und da wünsche ich mir einfach mehr Erneuerbare, also mehr Erneuerung insgesamt. Und dass sie das wirklich mal konsequent durchziehen. Ich habe immer den Eindruck, sie sind schon parteipolitisch, also innerhalb des Wahlprogramms sind sie dort. Aber wenn es dann in die Basis reingeht, also wieder runtergebrochen auf Ruhrgebiet oder NRW oder Kohleausstieg, dann kommen sie schnell in Schlingern, weil sie diesen alten Bruch einfach nicht ablegen können.
Ja. Lass uns noch über die Mobilitätspolitik der SPD sprechen. Ich gucke mal, was ich hier rausgezogen habe. Ach, was ich vielleicht ganz spannend finde, detailliert über das Deutschland-Ticket haben wir noch gar nicht gesprochen. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Meine Kollegin Lena hat dazu einen extra Artikel geschrieben, nicht weil das Deutschland-Ticket die eine klimaschutzpolitische Maßnahme ist, an der man unbedingt seine Wahlentscheidung festmachen soll. Aber wir wissen, dass das eine ganze Menge Leute interessiert. Und bei der SPD ist es jetzt so, ja, sie möchte das zu einem dauerhaft bezahlbaren Preis anbieten. Ich glaube, so ähnlich steht es im Programm. Oder steht sogar ein konkreter Betrag drin. Ich kann es auf die Schnelle nicht gucken. Ich empfehle euch, liebe Hörerinnen und Hörer, guckt euch den Artikel auf unserer Seite an, den verlinken wir gerne in den Shownotes. Was haben wir sonst bei der Verkehrspolitik? Ja, in die Bahninfrastruktur soll investiert werden. Die SPD ist für ein Tempolimit auf Autobahnen, zwar mit 130 Kilometern pro Stunde. Genauso aber soll das Autobahnnetz saniert werden. Also, naja, da müssten wir jetzt ein bisschen weit abbiegen, um diese Geschichten noch einzuordnen. Also Autobahnsanierung, ja, nein. Dieses Thema Brücken ist ja auch sehr symbolhaft nach dem bekannten Einsturz. Sollen wir gleich ein Fazit ziehen zur SPD oder magst du noch auf die Mobilität einhaken?
Ich würde insgesamt noch, also noch einmal einen Einsatz.
Ja.
Das ist ja, weil wir jetzt gerade von der Chronologie, also von dem, wie wir gerade über Parteien reden, ist es die erste Partei, zu der wir gerade gestoßen sind, die mal sagt, dass sie noch über das 1,5-Grad-Ziel redet und
Ja,
generell
ja,
über
ja.
die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens.
Ja.
Und das tut die Union auch, nennt auch das Pariser Klimaabkommen, das ja zu steht, aber die SPD tut es tatsächlich mal in ihrer Konsequenz, wenn es um den sogenannten sozial gerechten Klimaschutz geht und dann auch mit Blick auf die Mobilität. Will ich mal konsequent. Das muss man ja einfach mal zugute halten. Und es war auch auf europäischer Ebene, als es jetzt 2024 zur Europawahl im Sommer letzten Jahres, war es die SPD, die gesagt hat, mit uns gibt es keine Kommission unter von der Leyen, die den europäischen Green Deal rückbauen will oder absägen will. Und das verbindet sie mit Planungssicherheit in der Wirtschaft. Das ist gut. Und das muss man anerkennen. Es ist dann, wir kommen ja gleich nochmal zu den Grünen, da sind auch die Schnittmengen mit am größten. Deswegen finde ich es manchmal auch ganz interessant, wenn gesagt wird, dass die SPD bei der CDU besser aufgehoben ist, wo ich mir immer denke, ich glaube nicht, aber vielleicht
Ja.
liegt es daran, dass sie dann auch die Versprechen, die sie setzen, nicht umsetzen müssen und können immer sagen, die CDU hat auch verhindert. Aber bei Verkehr oder generell Fazit, die Sachen lesen sich insofern schon richtig. Das ist, ne, also ein Deutschlandticket ist eine reine Planungssache zu sagen, wollen wir das uns leisten, als Gesellschaft ein günstiges Ticket zu
Ja.
haben? Ja oder nein. Modernisierung der Bahn ebenfalls total interessant. Nebeninfo ist, dass sie sich schwer tun mit Neubaustrecken. Da ist auch ein bekannter SPD-Politiker, den ich jetzt mal außen vor lasse, der aber sagt, durch meinen Wahlkreis gibt es keinen Neubau von Bahnstrecken. Unabhängig davon ist das so gesehen schon notwendig angesichts der Klima oder der Herausforderung beim Klimaschutz, vor dem wir stehen, aber auch der Mobilitätsfrage, dass wir mehr verlagern müssen von der Straße auf die Schiene und so weiter, damit wir keinen Verkehrskollaps haben. Ich finde das super. Ich frage mich dann, offene Frage, und das ist das Fazit auch aus meiner Perspektive, warum geht man dann in eine Regierung wie zum Beispiel in Berlin mit der CDU? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, was man da gerade tut. Da kann man sagen, okay, wir sind dann die soziale Ader Berlins und das ist unser Schwerpunkt hier. Aber was man da verkehrspolitisch mitträgt oder eben klimapolitisch, da frage ich mich am Ende, kann man, wenn es wirklich darum geht, eine neue Mobilität zu denken oder eine notwendige Mobilität zu denken, die wir brauchen angesichts der Klimakrise und angesichts auch der Herausforderungen bei Städtewachsen und Co., kann man der SPD da gerade vertrauen? Und Berlin zeigt gerade schön, das kann man nicht. Aber Berlin ist ja auch nicht alles und es gibt andere gute Beispiele von der SPD. Ich wünschte mir nur, dass sie das konsequent umsetzen. Aber so gesehen, das Fazit ist erstmal im Vergleich jetzt zur Union
Ja,
aus den Gesichtspunkten positiv. Ja.
absolut. Kommen wir zur Linke. Auch da im Wahlprogramm, da steht der Klimawandel als zentrale Herausforderung unserer Zeit. Und ich würde vorwegnehmen, die Linke versucht dem Ganzen, möchte dem Ganzen mit relativ, ja doch, ich würde sagen, radikalen Maßnahmen gerecht werden. Es geht um eine grundlegende Transformation des Wirtschaftssystems, um die Klimakrise zu bewältigen. Es geht viel um staatliche Regulierung und Steuerung, alles auch wie zu erwarten. Klar, der Klimaschutz bei der Linken soll auch sozial gerecht sein, was auch immer das wieder heißt. Das hast du vorher gut benannt.
Ich glaube,
Ja.
bei den Linken, da einmal einzuhaken, ich finde das total, das ist auch auf europäischer Ebene immer zu beobachten. Sie sind am radikalsten, wenn sie, oder am fortschrittlichsten, um das jetzt nicht zu bewerten mit radikal, sondern am
Ja.
fortschrittlichsten für was die Klimapolitik angeht. Und ich finde viele Aspekte aus klimapolitischer Sicht extrem sinnvoll,
Ja.
um dem an wo wir gerade stehen, in der Klimapolitik gerecht zu werden von dem, was wir jetzt gerade brauchen, damit wir das Pariser Klimaabkommen einhalten. Finde ich sinnvoll. Ein kleiner Haken dort, und das finde ich immer sehr, da fremde ich immer mit, ist die Frage, warum will man einen marktwirtschaftlichen Mechanismus, der nachweislich funktionieren kann, abschaffen? Anstatt zu sagen, wir bleiben beim CO2-Preis, führen aber durch ein Klimageld den Ausgleich so ein, dass die, die am meisten verbrauchen oder eben stärksten CO2 emittieren, am meisten davon, beziehungsweise davon betroffen sind, dass sie erstmal CO2-Preise zahlen müssen und die wiederum profitieren, die eigentlich sagen, ich bewege mich umweltfreundlich, ich habe sowieso nicht meine drei Autos, sondern meine drei Porsche und so weiter.
Ja.
Das wäre eigentlich ein sehr, sehr starkes sozialpolitisches Zeichen. Das vermisse ich bei der Linken immer wieder, weil sobald man das reinnimmt, heißt es einfach nur überproportionale Belastungen, das geht so nicht. Ja, aber wenn man den Ausgleich schafft, wenn man ein Klimageld einführen würde, gibt es durchaus sehr, sehr gute Mechanismen, das auszugleichen. Und das würde am Ende vor allen Dingen die unterstützen, die die Linke für sich immer auch gerne mit vereinnahmt und sagt, wir sind eben für die da, die eben nicht die drei Porsches haben und so weiter. Und das wünschte ich mir einfach. Ich finde es das schade, dass sie auf diesen Mechanismus nicht setzen. Aber so ansonsten liest sich das Programm zumindest auf dem Papier mega konsequent und das ist auch gut so. Also,
Fandest du meine Einordnung als radikal zu radikal?
ja, tun Sie mal, ich will, es ist immer so schwer zu sagen, will man jetzt neutral sein oder kann man neutral sein? Ganz
Ja.
ehrlich, kann ich neutral sein. Und im Sinne meiner Historie, ich habe bei den Grünen gearbeitet, das gebe ich auch offen zu, das kann man auch nachlesen, ist kein Geheimnis. Ich bin kein Grünen-Mitglied, aber ich habe dort gearbeitet. Wenn ich jetzt alles,
Ja.
und wir kommen gleich zu den Grünen, sage, hey, bei denen ist alles richtig, das ist natürlich Quatsch.
Ja.
Aber wenn ich das einfach einordnen soll und den Anspruch habe für uns alle jetzt gerade, hey, wollen wir das mal
Ja.
aus Klimagesichtspunkten betrachten und Mobilitätspunkten, dann ist natürlich immer sowas wie eine radikale Forderung ist, keine Ahnung, jetzt nur noch auf den ÖPNV zu setzen. Ist das wirklich radikal? Ist es nicht eigentlich radikal, weiter auf Autobahn zu setzen?
Ja,
Also
das drehst du schön um und ich fand auch gut, dass du jetzt auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal dieses Framing gegeben hast. Wer spricht hier? Wer schätzt ein? Einerseits du, andererseits ich, aber mir ist das ganz genauso. Also, worum geht es mir eigentlich, wenn ich es mal ja, plakativ zuspitze, geht es mir schon darum, dass dieser Planet irgendwie lebenswert erhalten wird. Und so gucke ich auch auf Parteiprogramme und Tagespolitik, wird aber zugleich vehement behaupten, ich mache das in dem Fall jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unparteiisch. Wenn es denn so wäre, dass ich unerwartet in einem Parteiprogramm bei einer Partei, wo man es eben nicht erwartet, das stärkste Klimaschutzprogramm überhaupt verstecken würde, würden wir das hier benennen. Das sollten wir vielleicht auch noch mal sagen. Es ist aber nicht so. Deshalb, ich glaube trotzdem, dass wir es schaffen, trotz unserer, nee, Befangenheit ist das falsche Wort. Wir haben eine Haltung und aus der sprechen wir und das ist gut, wenn das die Hörer und Hörerinnen wissen, ne?
ich glaube, um nochmal so eine Einordnung zu geben, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was auf dem Papier steht. Und wenn wir das mal nüchtern betrachten würden,
Ja.
kommen wir gleich nochmal zu den Grünen, sind die Linken tatsächlich die konsequentesten. Und das ist auch schön. Also ich finde es gut zu sehen, dass es Parteien gibt, die tatsächlich auch in dem Fall nicht auf Destruktivität sind, sondern wirklich sagen, okay, wir wollen was verändern und wir brauchen das anhand der wissenschaftlichen Daten oder versuchen, dem gerecht zu werden. Es gibt aber einen Unterschied. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich aus meiner Perspektive zumindest sagen kann, warum ich sage, dass man, wenn es um Regierungsfähigkeit geht und um den Realismus in einer Demokratie, also es ist eine Art von,
Ja.
wer wird am Ende regieren? Und es werden momentan einfach nicht die Linke sein. Das tut mir leid, in der Hinsicht für die Zuhörer und
Ja,
Hörer,
ja.
aber es ist einfach nicht realistisch. Und ich frage mich, und da kommt man so ein bisschen in so einen taktischen Modus rein, wer kann was in den nächsten Jahren beeinflussen? Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es gäbe eine CDU- und AfD-Regierung, was ja von den Mehrheitsverhältnissen jetzt gerade laut Umfragen durchaus legitim wäre, dann können wir vieles von dem, was dort auf dem Papier steht, vergessen. Das heißt, es gibt eben den Unterschied zwischen dem, was auf dem Papier ist, und dem, ist man auch regierungs- und koalitionsfähig. Und ich glaube, wir haben gerade schon mal über das Heizungsgesetz gesprochen. Was dort halt passiert ist im Heizungsgesetz, ist gar nicht, da ging es gar nicht mehr um die Sache, da ging es nur noch darum, wie kann ich bestmöglich Schaden zufügen.
Ja.
Die FDP, den Grünen, die SPD hat es laufen lassen und die Union ist volle Breitseite draufgegangen. Und die AfD musste nur noch daneben sitzen und sagen, die können das alles nicht, mit uns gibt es das überhaupt nicht. Das ist auch eine Perspektive und diesen Realismus, diese Kompromissfähigkeit. Und ich weiß, mit der Physik kann man keine Kompromisse machen. Wir leben aber eben in einer Demokratie und ich frage mich immer, können wir uns darauf nochmal besinnen und sagen, was ist gerade eigentlich realistisch umsetzbar? Und wenn man jetzt auf die Parteiprogramme schaut, dann könnte man sagen, die Linke sind wahrscheinlich mit am radikalsten oder realistischsten, wenn es darum geht, was man umsetzt, aber eben nicht mehrheitsfähig gerade.
Ja, vielleicht da noch ergänzend, um auch einen Schlussstrich zu ziehen bei den Linken. Was meint das radikal in Anführungszeichen am Beispiel ÖPNV? Der soll kostenlos werden. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, reflektiert gerne mal, ob das jetzt radikal ist oder nicht. Oder
Ja.
ja, lassen wir es doch mal so stehen.
Es ist immer so spannend, ne? Was heißt kostenlos? Oh, dann ist da eine U-Bahn, aber wir bezahlen halt die.
Ja.
Ne? Wir überlegen uns halt, wie wollen wir uns fortbewegen und was bedeutet Fortbewegung? Und wenn ich durch Berlin durch die Straßen laufe, sehe ich Tonnen von Blech an Autos. Und das könnte
Ja.
man sagen, gut, man zahlt eine Kfz-Steuer, aber die ist relativ vergünstigt in Deutschland. Gut, man zahlt Parkgebühren, aber ein Anwohnerparkausweis in Berlin kostet über 2 Jahre an die 20 Euro, es ist ein Witz. Also ist das wirklich, das sind ja politische Entscheidungen. Und die Frage ist, wie wollen wir miteinander leben? Und das sind im Endeffekt Wahlprogramme. Und wenn die Linken sagen, kostenloser ÖPNV, sagen sie jetzt nicht direkt, aber eine vergünstigte Sache oder wollen wir nicht einen kostenlosen ÖPNV haben,
Ja.
ist das nicht Mobilität für alle, zumindest vom Grundgefühl her. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Ja.
Ja, lass uns das so stehen lassen. Kommen wir zu den Grünen. Wenn man das Grünen-Wahlprogramm aufschlägt, sieht man auch auf den ersten Seiten schon Klimaschutz durch und durch, schon jetzt wollte ich gerade Gliederung sagen, aber das ist das falsche Wort, ja doch in der Zusammenfassung. Und doch, es ist eine Gliederung. Ich bin mir gerade unsicher, auf welche Punkte wir einzeln eingehen sollen, Peter, weil, was sagst du, hast du einen Vorschlag?
Tja, es ist schwer. Ich würde fast sogar sagen, ich glaube ja immer, so eine Mischung bei den Grünen herauszuspüren, wenn ich mir das anschaue und auch die Debatten, dass es immer eine Sache ist zwischen, wir versuchen, das zu sein, was Linke und SPD eigentlich ausmachen, das sind wir Grüne. Also wir nehmen so eine Mischung aus verschiedenen Forderungen drin, setzen einerseits auf Ordnungsrecht und auf der anderen Seite setzen wir auf marktwirtschaftliche
Ja.
Mechanismen. Und das Ordnungsrecht wird dann immer um die Ohren gehauen, nach dem Motto, ihr wollt verbieten. Und das Marktwirtschaftliche ist dann wiederum von Seiten der Linken.
Ja, da ist
Ja.
was dran, da ist was dran, ja.
Und so liest sich in meinen Augen auch das Wahlprogramm der Grünen. Also, sie versuchen alles zu verhindern, damit dort nicht steht, wir wollen irgendwas verbieten, irgendwas rausnehmen. Also das Robert-Habeck'sche Heizungsgesetz findet sich dort wieder. Und es ist einfach, wenn man so will, ein Realitäts- Check der letzten 3 Jahre, der sich dort wiederfindet. Das ist weder eine Bewertung im Sinne von, dass es abgeschwächt ist,
Ja.
noch ist es eine, sie gehen jetzt besonders mutig voran, Aussage. Wenn man den Grünen zugutehalten soll in dieser Ampelregierung, was sie versucht haben, ist schon mit dem Versprechen reinzugehen, wir versuchen das Bestmögliche rauszuholen zu dem, was wir 2021 gesagt haben. Robert Habeck hat es in meinen Augen auch eindrucksvoll bewiesen, dass er mit seinem Ministerium und in der Regierung größten Platz mit der SPD zusammen, die Entbürokratisierung im Bereich Erneuerbaren vorangetrieben hat.
Ja.
Da werden die nächsten Jahre etliche von profitieren.
Das ist so ein Punkt, der meiner Meinung nach viel zu selten gesehen wird und benannt wird.
Das ist genau das. Also es ist, in meinen Augen wird völlig unterschätzt, was eigentlich da gerade ausgerollt wurde in den letzten 3 Jahren oder sagen wir mal in den letzten 2, 2,5 Jahre. Es hat viel mit dem Krieg zu tun, Putins Krieg gegen die Ukraine und dem Energieschock. Aber es hat auch damit zu tun, dass dort eben eine Partei das Ministerium hatte, also jetzt in dem Fall die Grünen, das Wirtschaftsministerium, die, das nehme ich ihnen wirklich ab, nicht erst auf den Schock des Krieges gewartet haben, sondern so oder so das in ihrem Programm mit drin haben, dass sie sagen, es braucht einen konsequenten Ausbau der Erneuerbaren. Das haben sie jetzt ebenfalls wieder drin. Und dasselbe gilt auch für die Stromnetze und alles, was es drumherum braucht mit Speicherkapazitäten und Co. Das nehme ich ihnen ab. Und das haben sie konsequent umgesetzt auf europäischer und eben dadurch auch auf deutscher Ebene. Und die Früchte des Ganzen wird witzigerweise der nächste Wirtschaftsminister ernten, der da sitzen wird. Und das wird vermutlich ein CDUler sein, wir werden es sehen, keine Ahnung, aber die Tendenz ist ja da. Und das unterschätzen wir gerade, von wegen Deutschland geht so schlecht und Co. Ja, natürlich haben wir Probleme, aber das, was ausgerollt wurde und wird immer noch, das wird in den nächsten Jahren bis 2030 durchaus gute Effekte haben. Und das kann man dort einfach wiederfinden. So liest sich da auch dieses Programm. Wir wollen diesen Kurs fortführen, den wir angefangen haben. Aber sie tun es, das muss man auch dazu sagen, sehr vorsichtig. Also sie gehen weg von, wir brauchen einen bestimmten CO2-Preis, um bestimmte Lenkungseffekte zu haben. Da kommt einfach viel wieder mit Veggie Day und Heizungsgesetz und Co. Das sind einfach die Ängste, die dieses Parteiprogramm so ein bisschen ausstrahlt.
Du meinst, dass sie eben nicht vorkommen? Oder?
Dass sie nicht vorkommen. Also, dass
genau. Habe ich dich richtig verstanden, ja.
Genau. Also, dass man halt sagt, so, sie haben einfach, sie wollen diesen Effekt einfach nicht mehr haben und keinen Fehler begehen.
Ja.
Ja.
Ja, vielen Dank für die wirklich gute, sehr gute, fundierte Zusammenfassung. Wenn euch, ich richte mich wieder an unsere Hörer und Hörerinnen, wenn euch das näher interessiert, der Wahl-O-Mat wird, glaube ich, dieser Tage online gehen. Checkt da mal eure Präferenzen und klickt euch durch. Ich hoffe, wir konnten euch, vor allen Dingen Peter konnte euch mit seinen Einordnungen zumindest ein Bild, ein Gefühl dafür geben, inwiefern Klimaschutz in den einzelnen Parteien verankert ist und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus eine interessante Perspektive geben. Mir hast du es auf jeden Fall gegeben, Peter. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Hast du noch einen Schlussappell?
Ich glaube, als Gesellschaft wünschte ich mir einfach, oder wenn ich einen Appell an die Gesellschaft habe, wünsche ich mir, dass wir streiten, aber dass wir sachlich und respektvoll miteinander umgehen. Das klingt jetzt richtig Angela Merkel-mäßig. Ich entschuldige mich dafür, aber es ist ein bisschen, es hat insofern, was Merkel auch letztens sagte, zum Ampel aus und so weiter, das schöne Zitat, es waren Männer oder Männer, es hat ein bisschen was damit zu tun. Wir lassen uns gerade von einer rechtsextremen Partei so vereinnahmen und so anheizen, dass wir selber als Demokratinnen und Demokraten, die wir sind, es nicht mehr schaffen, miteinander sachlich und respektvoll miteinander umzugehen. Die Demokratie lebt vom Streit. Das ist sinnvoll. Das brauchen wir. Dadurch kommen die Ideen. Die Bessere gewinnt mit den besten Ideen. Im Idealfall. Aber wir müssen auch Dinge respektieren. Wenn eine Partei beispielsweise wie die Union in den Wahlkampf reingeht und sagt, wir bauen alles zurück, was die davor gemacht haben, dann ist das auch eine Kampfansage an Kompromisse, die man schließt. Die Union war ja nicht unbeteiligt jetzt in den letzten Jahren, sondern konnte über Bundesrat auch viele Dinge mitentscheiden. Sie hätten Dinge absägen können, haben sie auch getan, aber sie haben auch Dinge mitentschlossen. Und wir müssen wieder dazu hinkommen, dass wir sagen, wir respektieren auch bestimmte Sachen, auch wenn sie nicht meiner parteipolitischen Logik gerade entsprechen. Und das ist das, was an die Parteien geht, aber ich finde als Gesellschaft, auch auf den sozialen Netzwerken, geht einfach nett miteinander um und zeigt Respekt für andere Meinungen. Und mir fehlt das einfach sehr. Ich bin sehr müde geworden, wenn es darum geht, mit Menschen über Politik zu reden. Nicht, weil ich das nicht will, aber weil ich einfach emotional ausgelaugt bin und mir denke, Gott, wir haben uns so sehr aufheizen lassen von Rechtsextremen, von Elon Musk und seinen Fake News und Co. dass wir gar nicht mehr wissen, was uns eigentlich ausmacht. Und das ist der Sachverstand und auch die Mündigkeit und auch die Teilhabe miteinander, dass wir einfach wieder ehrlich und respektvoll miteinander umgehen. Das wünschte ich mir einfach. Das wäre so mein Appell.
Danke dir, kann ich total gut nachvollziehen. Ich bin sehr froh, dass du trotzdem ein wichtiger Teil dieser Klimadebatte da draußen bist, auch wenn es gerade wie so oft nicht so einfach ist. Und ich danke dir sehr, dass du mein Gast heute warst. Ja, und noch ein kleiner Schlusssatz an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, schreibt gern eure Meinung zum Gesagten oder Fragen in die Kommentare und wir freuen uns über jede Bewertung. Abonniert uns gerne. Danke, Peter. Ciao und bis zum nächsten Mal.
Danke, Martin. Danke an alle, die zugehört haben.
Der Utopia Podcast.